Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nachdem wir uns in den letzten Wochen durch das Lukas-Evangelium hindurchgearbeitet haben, kehren wir jetzt wieder in das Alte Testament zurück. Dort liegt nun das vierte Buch Mose vor uns. Von der Handlung her ist es im Grunde die Fortsetzung des zweiten Mosebuches, denn das dritte Mosebuch dazwischen enthält im Wesentlichen nur Anweisungen und Regeln, zum Beispiel für das Darbringen von Opfern, über die Einhaltung von Feiertagen und Festzeiten sowie Reinheitsvorschriften. Anders ausgedrückt, ziemlich genau in der Mitte des zweiten Mosebuches wird geschildert, wie die Israeliten während ihrer Wüstenwanderung am Berg Sinai ankommen. Und genau dort befinden sie sich auch jetzt noch, wenn wir gleich mit dem vierten Buch Mose beginnen. Von der äußeren Handlung her ist das vierte Buch Mose die Fortsetzung des zweiten Buches Mose. Um den Anschluss wieder zu gewinnen an das, was bisher passiert ist, hier also zunächst ein kurzer Rückblick auf das zweite Buch Mose. Es begann mit einem Bericht über die schwere Situation des Volkes Israel in Ägypten. Rund 400 Jahre zuvor hatten die Israeliten das Land Kanaan wegen einer Hungersnot verlassen. Mit gerade einmal 70 Leuten kamen sie nach Ägypten und wurden vom damaligen Pharao freundlich aufgenommen. Was unter anderem auch daran lag, dass Josef, der Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob, in Ägypten Karriere gemacht hatte und zum Stellvertreter des Pharaos aufgestiegen war. Im Lauf der Zeit wuchs das kleine Häuflein der Israeliten unter den Ägyptern zu einem stattlichen Volk heran. Manche Ägypter fingen an, die Israeliten sogar als Bedrohung zu empfinden. Andererseits kamen nachfolgende Pharaonen auf die Idee, die Arbeitskraft der Israeliten für sich auszunutzen. Mit der Zeit wurden die Israeliten immer mehr unterdrückt, so dass sie schließlich regelrecht Sklavenarbeit leisten mussten. Eines Tages rief Gott Mose zum Anführer der Israeliten. Er sollte den damals herrschenden Pharao dazu auffordern, die Israeliten zurück nach Kanaan ziehen zu lassen. Dazu kam es jedoch erst, nachdem Gott 10 schwere Plagen über die Ägypter geschickt hatte. Die Rückkehr der Israeliten nach Kanaan erfolgte nicht auf dem direkten Weg an der Mittelmeerküste entlang, sondern Gott führte sie einen Umweg durch die Wüste. Am Berg Sinai offenbarte er sich auf besondere Weise dem Volk und schloss einen Bund mit den Israeliten. Gott übergab Mose die 10 Gebote sowie ein umfangreiches Werk mit Gesetzen und Ordnungen, die das alltägliche Miteinander und die Beziehung zu Gott regeln sollten. Unter anderem sollten die Israeliten die sogenannte Stiftshütte errichten, ein prachtvoll ausgestattetes, transportables Zeltheiligtum. Am Ende des zweiten Mosebuches wurde schließlich geschildert, wie die Stiftshütte errichtet und eingeweiht wurde und wie Gott dieses von Menschenhand gefertigte Heiligtum zu einem Zelt der Begegnung machte. Gott versprach den Israeliten, dass sich hier Gott und Mensch begegnen sollten. Soweit ein kurzer Rückblick auf das zweite Buch Mose. Das dritte Buch Mose enthält, wie schon erwähnt, zahlreiche Anweisungen für das Darbringen von Opfern sowie über das Einhalten von Reinheitsvorschriften und Festzeiten. Schon manch einer mag sich gefragt haben, warum die 5 Bücher Mose eigentlich nach Mose benannt sind. Weil er die Israeliten mit Gottes Hilfe aus der ägyptischen Sklaverei befreit und sie bis fast an die Grenzen des verheißenen Landes Kanaan geführt hat? Oder weil er der Autor der 5 Bücher Mose ist? Nun, traditionell gilt Mose tatsächlich als Verfasser der 5 Bücher Mose, obwohl darin auch sein eigener Tod beschrieben wird. Natürlich kann es sich bei der Beschreibung seines Todes um eine Abschlusspassage der 5 Mosebücher handeln, die von fremder Hand hinzugefügt wurde. Andererseits ist es auch denkbar, dass Gott persönlich Mose offenbart hat, wie sein Leben zu Ende gehen wird. In manchen Ohren mag das naiv klingen, aber derjenige, der den Schöpfungsbericht verfasst hat, der ganz am Anfang des ersten Mosebuches zu finden ist, der war schließlich auch auf Gottes Eingebung angewiesen. Denn keine Menschenseele war dabei, als Gott Himmel und Erde erschaffen hat. An einigen Stellen in den 5 Büchern Mose wird erwähnt, dass sich Mose etwas aufgeschrieben hat, beziehungsweise, dass er dazu ausdrücklich aufgefordert wurde. Ein Beispiel aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34. Da heißt es: Und der Herr sprach zu Mose: Schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Anweisungen wie diese sind natürlich kein Beweis dafür, dass die 5 Bücher Mose komplett von Mose verfasst wurden. Doch einige Autoren der Bibel und andere Personen, die in der Bibel erwähnt werden, gehen offenbar selbstverständlich davon aus, dass es so ist. Wer also die 5 Bücher Mose als ein Werk des Mose betrachtet, befindet sich in guter Gesellschaft. In vielen Ländern der Welt sind als Bezeichnungen für die 5 Bücher Mose die griechisch-lateinischen Namen üblich, also Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Wer bei dem vor uns liegenden Buch Numeri, also dem 4. Buch Mose, irgendwie an Nummern denkt, liegt gar nicht so falsch. Denn hier geht es inhaltlich unter anderem um die Ergebnisse von 2 Volkszählungen. Gehen wir an dieser Stelle doch auch noch die Namen der anderen Mosebücher durch. Genesis bedeutet Entstehung oder Schöpfung. Genau der richtige Name für das 1. Buch Mose, in dem es um die Schöpfung der Welt und des Menschen geht. Auch die Anfänge des Volkes Israel spielen im 1. Buch Mose eine Rolle. Es wird berichtet, wie die Großfamilie Jakobs nach Ägypten auswandert, um einer Hungersnot zu entgehen. Der Begriff Exodus bedeutet Auszug, und der Auszug der Israeliten aus Ägypten ist das große Thema, das im Mittelpunkt des 2. Mosebuches steht. Zu Beginn erleben wir die Israeliten als Sklaven in den ägyptischen Ziegelbrennereien und wie sie über die Last ihrer schweren Arbeit klagen. Dann wird geschildert, wie Gott sie durch Mose befreit und sie durch die Wüste bis zum Berg Sinai führt. Das 3. Buch Mose trägt seinen Namen Leviticus nicht ganz zurecht, denn dieser Name erinnert an die Leviten, die vom Stammvater Levi abstammen und die zu bestimmten priesterlichen Diensten berufen wurden. Sie kommen im 3. Buch Mose jedoch nur an einer einzigen Stelle vor. Im Mittelpunkt steht vielmehr der Dienst der eigentlichen Priester. Wenn sie an der Stiftshütte Opfergaben darbrachten und auf die Einhaltung der Reinheitsvorschriften achteten, dann übernahmen sie damit eine Art Mittlerfunktion zwischen Gott und den Israeliten. Schließlich hatte Gott selbst zugesagt, dass er die Stiftshütte zu einem Ort machen werde, an dem er den Menschen begegnen wollte. Auf den Namen und die Bedeutung des vor uns liegenden 4. Mosebuches Numeri bin ich schon eingegangen. Bleibt noch das 5. Buch Mose, Deuteronomium. Dieser Name bedeutet so viel wie zweites Gesetz. Denn unmittelbar bevor das Volk Israel das Land Kanaan erreicht, wird der Bundesschluss vom Sinai bekräftigt, indem Mose das Volk erneut auf das Gesetz Gottes verpflichtet. Weil er dabei nicht einfach nur die entsprechenden Passagen aus dem 2. und 3. Mosebuch zitiert, wurde und wird das manchmal als ein zweites Gesetz interpretiert, manchmal aber auch als Wiederholung des Gesetzes. Soweit ein kurzer Überblick über die 5 Bücher Mose und ihre griechisch-lateinischen Namen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Diese 5 Bücher zusammengenommen werden auch als Hebräisch Torah oder Griechisch Pentateuch bezeichnet. Und nun zum Inhalt des 4. Buches Mose, Numeri. Wir werden miterleben, wie das Volk Israel die Gegend am Berg Sinai verlässt und nach Kadesh Barnea aufbricht. Von dort aus werden Kundschafter in das Land Kanaan ausgesandt. Ihr Bericht klingt in den Ohren der meisten Israeliten so negativ, dass sie gegen Mose rebellieren. Sie haben Angst davor, dieses Land einzunehmen, das Gott ihnen zugesprochen hatte. Stattdessen wollen sie lieber einen neuen Führer, der sie zurück nach Ägypten bringt, also dorthin, von wo sie aufgebrochen waren. Diesen Unglauben der Israeliten bestraft Gott damit, dass er ihre Wüstenwanderung unglaubliche 40 Jahre dauern lässt. Das hat zur Folge, dass außer Josua und Kaleb keiner von den Erwachsenen miterleben wird, wie Gottes Verheißung in Erfüllung geht und wie Kanaan in den Besitz der Israeliten gelangt. Die Ereignisse im vierten Buch Mose erinnern mich daran, wie schwer es auch gläubigen Menschen manchmal fällt, sich ganz allein auf Gott zu verlassen. Wenn Schwierigkeiten auf mich zukommen, wenn ich den Eindruck habe, dass Gottes Verheißungen nicht in Erfüllung gehen können, dann trete auch ich gern den Rückzug an. Doch das vierte Buch Mose macht deutlich, dass ich Gottvertrauen, Geduld und Durchhaltevermögen benötige. Dass sich die gesamte Wüstenwanderung der Israeliten, einschließlich längerer Zwischenaufenthalte, 40 Jahre hinzog, ist für sie wirklich eine harte Strafe gewesen. Denn die Entfernungen, die sie zurücklegen mussten, waren gar nicht so groß. Vom Berg Sinai bis Kadesh Barnea dürften es etwa zwischen 250 bis 300 Kilometer gewesen sein. Ganz am Anfang des fünften Mosebuches wird erwähnt, dass man für diese Reise etwa 11 Tage benötigte. Dass daraus 40 Jahre wurden, ist der Tatsache zu verdanken, dass aus der Wanderschaft der Israeliten ein Herumirren wurde. Weil sie davor zurückschreckten, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen, kamen sie schließlich wieder nach Kadesh Barnea zurück. Das war die bittere Folge ihres Ungehorsams. Wie ich bereits erwähnt habe, werden im vierten Buch Mose die Ergebnisse zweier Volkszählungen wiedergegeben, und zwar in den Kapiteln 1 bis 4 sowie in Kapitel 26. Die erste Volkszählung findet statt, als sich die Israeliten noch am Berg Sinai befinden. Die zweite vor dem Einzug in das verheißene Land Kanaan. Ein Vergleich zeigt, dass die Israeliten einen Verlust von 1820 kampffähigen Männern hinnehmen mussten. Gemessen an der Gesamtzahl ist der Verlust zwar nicht besonders groß, doch wenn man bedenkt, dass Gott eigentlich ein Wachstum des Volkes Israel versprochen hatte, dann kann man auch daraus schließen, dass die Zeit der Wüstenwanderung eine Bestrafung war. Die Ergebnisse der beiden Volkszählungen lassen übrigens nur ungefähre Rückschlüsse darauf zu, wie viele Menschen insgesamt auf dem Weg nach Kanaan waren. Das liegt an der Zählweise, die mit der Zählweise bei einer heutigen Volkszählung nicht vergleichbar ist. Insgesamt dürften etwa 2 bis 3 Millionen Menschen mit Mose auf dem Weg nach Kanaan gewesen sein. Um ein solches Heer von Menschen zu befehligen, nicht von ungefähr verwende ich den Begriff Heer, den man sonst eher aus der Militärsprache kennt, um ein solches Heer zu befehligen, brauchte es viel Disziplin und Ordnung. Tatsächlich wird im vierten Buch Mose Kapitel 10 beschrieben, wie der Aufbruch am Berg Sinai zu geschehen hatte. Vom Abbau und dem Transport der Stiftshütte ist dort die Rede und wie sich Heerschar nach Heerschar, so die Formulierung, in Gang setzten. Soweit ein kurzer Überblick zum vierten Buch Mose. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. In Kapitel 1, in den Versen 1 bis 3 wird berichtet: Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai in der Stiftshütte am ersten Tage des zweiten Monats im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägyptenland gezogen waren, und sprach: Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Israeliten auf nach ihren Geschlechtern und Sippen und Namen und alles, was männlich ist, Kopf für Kopf, von 20 Jahren an und darüber, was wehrfähig ist in Israel. Ihr sollt sie zählen nach ihren Heerscharen, du und Aaron. Die Israeliten sollen also gezählt werden, nicht um genügend Wohnraum zu schaffen oder um bei Bedarf einen öffentlichen Personennahverkehr einzurichten, sondern um eine Armee aufzubauen. Der Zweck? Die Israeliten sollen in die Lage versetzt werden, einen Krieg zu führen. Als sie noch in Ägypten waren und Sklavenarbeit leisten mussten, kämpfte Gott für sie. Insgesamt 10 Plagen schickte er den Ägyptern und zwang sie dadurch in die Knie. Doch jetzt sollen die Israeliten selbst zu den Waffen greifen. Im Neuen Testament, im Epheserbrief, vergleicht der Apostel Paulus den Kampf gegen das Böse mit einem militärischen Kampf. Manch einer wird dieses Waffengeklirr mit Worten nicht so recht mögen, aber es verdeutlicht den Ernst der Lage. Paulus schreibt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Soweit aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Manche Christen, die erst vor kurzer Zeit zum Glauben gekommen sind, wundern sich, im Neuen Testament solche kriegerischen Töne zu finden. Sie meinen, nachdem sie ihr Leben Jesus übergeben und von ihm die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, sei nun alles in schönster Ordnung. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen. Aber Gott mutet uns zu, dass wir weiterhin in einer harten und gottlosen Welt leben, die nicht immer sehr zimperlich mit uns umgeht. Mit der Waffenrüstung Gottes sollen wir getrost in den Kampf ziehen. Wer dieses kriegerische Vokabular absolut nicht mag, der möge sich bitte vor Augen halten, um welche Waffen es sich im Einzelnen handelt. Um Wahrheit, um Gerechtigkeit, um das Evangelium des Friedens und so weiter. Ich denke, gegen diese Art von Waffen kann wirklich niemand etwas haben. Die Israeliten allerdings, die in der Wüste unterwegs sind, sollen sich mit herkömmlichen Waffen auf eine Begegnung mit ihren Feinden vorbereiten. Als erstes jedoch ist eine Bestandsaufnahme erforderlich. Im Auftrag Gottes sollen Mose und Aaron herausfinden, wie viele wehrhafte Männer überhaupt bereitstehen. Um eine zuverlässige Zählung durchführen zu können, werden in den nun folgenden Versen Dutzende von Männern genannt, nach denen die Geschlechter und Sippen der Israeliten eingeteilt sind. Anders ausgedrückt, die restlichen 51 Verse dieses Kapitels sind nicht gerade wie ein spannender Krimi zu lesen. Und obwohl die folgende Aufstellung eine wirklich große Anzahl von Namen nennt, handelt es sich dabei lediglich um die Männer, die Mose und Aaron bei der Durchführung der Volkszählung unterstützen sollen. Schon hier geraten wir beim Lesen mit unserer Geduld an Grenzen. Aber, und das will ich mir vorweg schon mal hinter die Ohren schreiben, Gott kennt nicht nur diese Volkszählungsassistenten beim Namen, sondern jeden Einzelnen aus dem Volk. Jeder ist wichtig. Gott ist an jedem einzelnen Menschen interessiert. Und das gilt heute genauso wie vor rund 3.500 Jahren, als Mose und Aaron diese Volkszählung vorbereiteten. Ich möchte an dieser Stelle jetzt nur noch die Verse 4 und 5 vorlesen und beispielhaft auf die Namen eingehen, die hier genannt werden. Gott spricht zu Mose und zu dessen Bruder Aaron, der ihm helfen soll. Und es soll euch beistehen je ein Mann von jedem Stamm, nämlich das Haupt seiner Sippen. Dies sind aber die Namen der Männer, die euch beistehen sollen. Von Ruben, Elizur, der Sohn Shedeurs. Tja, wie versprochen, das hört sich nicht besonders aufregend an, obwohl ich doch nur die ersten drei einer langen Reihe von Namen genannt habe. Aber schon hinter diesen drei Namen stecken interessante Lebensgeschichten. Das gilt natürlich auch für viele andere Namen, wobei sich jedoch nicht alle Lebensgeschichten anhand der Bibel nachvollziehen lassen. Als erster Name wird in Vers 5 Ruben genannt. Er war der älteste Sohn des Stammvaters Jakob. Ihm wurde von seinem Vater der folgende Segen zugesprochen, der allerdings nicht nur positive Aussagen enthält. Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, da selbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Soweit zwei Verse aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 49. Ruben wird also beschrieben als ein Mann, der wie Wasser aufwallt. Ich denke, das deutet auf eine gewisse Unbeständigkeit und Unbeherrschtheit hin. Doch aus dem Stamm Ruben soll ein Mann als Volkszählungsassistent ausgewählt werden, dessen Name auf ganz andere Charaktermerkmale hinweist. Elizur. Dieser Name bedeutet, mein Gott ist ein Fels. Und der Name seines Vaters Shedeur hat vermutlich die Bedeutung, der Allmächtige ist ein Feuer. Elizur mag zwar zu einem Stamm gehört haben, der aufwallte wie Wasser, er selbst jedoch kannte einen Fels in der Brandung, auf dem man sicher stehen kann, nämlich Gott. Eine Frau aus meiner Gemeinde, eine ziemlich kleine Person, hat einmal zu mir gesagt, ich mag auf dem Felsen zittern, aber der Fels unter mir zittert nie. Ich vermute, dass Elizur ein Mann war, der dies auch begriffen und vielleicht in seinem Leben schon mehrfach erlebt hatte. Er war vermutlich auch der Richtige, der anderen Männern Mut machen konnte, als es darum ging, eine Armee gegen die Feinde der Israeliten aufzustellen. Mein Gott ist ein Fels. Das habe ich auch schon Leute sagen hören, die unter einer schweren Krankheit litten und nicht mehr lange zu leben hatten. Und die Erkenntnis, mein Gott ist ein Fels, kann auch Menschen aufrichten, die unter ihrer eigenen labilen Persönlichkeit leiden oder die aus instabilen Familienverhältnissen kommen. Ordnung ist das halbe Leben. Vielleicht haben Sie diesen Spruch auch schon mal gehört. Als die Israeliten am Berg Sinai aufbrechen, ist tatsächlich Ordnung und Disziplin gefragt. Schätzungsweise 2 bis 3 Millionen Menschen sollen sicher durch die Wüste geführt und in das Land gebracht werden, das Gott ihnen versprochen hat. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel, zu der ich Sie herzlich einlade.